Nun, also es gab zunächst eine Protestbewegung von Teilen der Polizei und Teilen des Militärs. Das waren ganz normale Demonstrationen, durchaus legitim, und die richteten sich gegen ein verabschiedetes Gesetz, am Mittwoch verabschiedet vom Parlament in Quito. Das war ein Gesetz zur Neuregelung des öffentlichen Dienstes. Dieses Gesetz wurde, wie gesagt, vom Parlament verabschiedet und sollte mit einigen Privilegien im öffentlichen Dienst diese Privilegien abschaffen. Und dagegen hat die Polizei, Teile der Polizei demonstriert, und die Situation ist relativ schnell außer Kontrolle geraten.
Und wie konnte das passieren? Also wie ist das vor sich gegangen?
Das ist derart vor sich gegangen, dass ich lege Wert darauf, auch zu sagen, es waren Teile der Polizei, es waren nicht die gesamte Polizei. Teile der Polizei haben Straßensperren errichtet, haben Autoreifen angezündet, haben relativ gewalttätig protestiert. Und die Situation eskalierte dann vollends, als der Präsident dieses Landes, Rafael Correa, in Begleitung seines Innenministers und anderer Kabinettsmitglieder zu diesen demonstrierenden Polizisten hingegangen ist, um mit ihnen in ein Gespräch zu kommen, und wurde dann umgehend attackiert mit Steinen und vor allem aber mit Tränengasgranaten. Diese Polizisten waren bewaffnet und er ist verletzt worden. Und das war im Grunde genommen der Beginn dieser putschartigen Situation, dieses Putschversuches, wie es in Ecuador heißt, von Regierungsseite. Der Präsident ist also angegriffen worden. Das Ganze fand statt in einer Polizeikaserne von Quito. Und er konnte dann mit Mühe und Not von seinen Leibwächtern aus dieser unmittelbaren Gefahrenzone weggebracht werden, ist dann in ein Polizeikrankenhaus gebracht worden, weil er verletzt wurde bei diesen Angriffen. Und dieses Krankenhaus ist dann von den meuternden, von den putschenden Polizeieinheiten abgesperrt worden, und der Präsident konnte sich also nicht mehr frei bewegen, und das war die Situation, wo dann endgültig die Rede war von einem Putschversuch. Gleichzeitig gingen diese meuternden Polizei- und Militäreinheiten gegen andere Minister, gegen andere Mitglieder der Regierung Correa vor, und das ist in der Tat der Hinweis auf einen versuchten Putsch, auf einen versuchten Umsturz. Es war kein lokaler Aufstand. Es kann immer passieren in so einer Situation, dass die Lage außer Kontrolle gerät, aber es fand dieser Angriff auf den Präsidenten statt. Der Präsident wurde festgesetzt, es gingen andere putschistische Kräfte gegen andere Kabinettsmitglieder vor. Gleichzeitig nahmen Militäreinheiten den Flughafen von Quito ein, und gleichzeitig kam es zu Unruhen in der nächstgrößeren Stadt dieses Landes, in Guayaquil. Also es war eine relativ konzertierte, eine relativ gut organisierte Aktion, zu der auch gehörte, dass eine Gruppe von Aufständischen den staatlichen Fernsehsender SCTV angegriffen hat.
Das klingt ja in der Tat nach einer ziemlich guten Vorbereitung. Wer steckt denn da nun genau dahinter? Du sagtest jetzt, dass das Teile vom Polizeikorps sind und scheinbar auch vom Militär. Gibt es da genauere Anhaltspunkte?
Nein, genaueres ist immer noch unklar. In Ecuador läuft die Suche nach den Hintermännern. Es ist so, dass unmittelbar nach Beginn der Eskalation und nach Beginn, wenn man nun so will, des Putsches, der unmittelbaren Putschphase, hat sich der Oberkommandierende des Heeres hinter die Regierung gestellt. Er hat gesagt, er unterstützt die Regierung, Ecuador ist ein Rechtsstaat, und die Soldaten dieses Landes sind dem obersten Befehlshaber, dem Präsidenten, verpflichtet. Das war eine wichtige Stimme in dieser Situation. Es ist so, dass die Luftwaffe und die Marine nicht ganz so entschieden hinter der Regierung stehen. Das war schon vorher bekannt. Und es kann auch gut sein, dass diese Maßnahmen, die dort ergriffen wurden, diese ordnungspolitischen Maßnahmen, dass das dahinter stand, die Frage der Loyalität der bewaffneten Organe gegenüber der Regierung. Was die Frage der Schuldigen angeht, hat Präsident Correa inzwischen den Oppositionsführer und ehemaligen Präsidenten Lucio Gutierrez genannt. Gutierrez war Präsident, ist ein Ex-Militär, und er ist von sozialen Bewegungen gestürzt worden. Dieser Politiker ist jetzt Anführer einer rechtsgerichteten, rechtspopulistischen Partei. Und er hat sich relativ früh zu Wort gemeldet. Er hat, und das macht die Lage sehr schwierig, sich nicht der zu Wort gemeldet, was er gesagt hat, er ist jetzt in dieser Situation bereit, die Macht zu übernehmen. sondern er hat in der politischen Situation neue Wahlen und eine Absetzung der Regierung vorgeschlagen. Deswegen heißt es von Regierungsseite, von Seiten von Präsident Correa im Moment, dass Lúcio Gutiérrez und die Kreise um ihn hinter diesem Putsch standen. Es gibt aber keine harten Fakten, die dafür sprechen.
Ich habe gelesen, dass man eigentlich auch davon spricht, dass die CIA auch in diesen Putschversuch verwickelt war, wie sie es ja auch gewesen ist, auch wenn es nicht so offensichtlich war, anscheinend in Honduras und ganz eindeutig in Venezuela 2002.
Das stimmt. Es gibt in der Tat Hinweise und du sagst ganz richtig, also im Fall des Putschversuches im April 2002 in Venezuela gab es ganz eindeutige Hinweise, bis hin zu Belegen für eine aktive Rolle des US-amerikanischen Auslandsgeheimdienstes. In Honduras gab es Indizien, ebenso jetzt. Im Fall von Ecuador ist ein Artikel erschienen eines kanadischen Kollegen, Journalisten, der darauf hingewiesen hat, dass vor 2 Jahren der Verteidigungsminister von Ecuador einen Bericht veröffentlicht hat, in dem er sich darüber beklagt hat, dass der US-amerikanische Auslandsgeheimdienst CIA gezielt Mitglieder von Polizei und Armee zu rekrutieren versucht, gezielt diese Mitglieder bewaffneten Organe anspricht. Und wenn man diesen Bericht des Verteidigungsministers nun im Hinterkopf hat und das aktuelle Geschehen beobachtet, das Geschehen vom Donnerstag vergangener Woche, dann kann man natürlich leicht eine Verbindung herstellen. Denn es waren, wie gesagt, Teile von Polizei und Teile der Armee, die diesen Umsturzversuch hier angezettelt haben. Er ist gescheitert aus 2 Gründen. Erstens, ich wiederhole das nochmal, weil der Oberkommandierende des Heeres, ein General, sich sehr deutlich für die Regierung, für die demokratisch gewählte, amtierende Regierung von Rafael Correa ausgesprochen hat. Und er ist gescheitert zum anderen, weil kein Anführer des Putsches in Erscheinung getreten hat. Kann man vermuten, dass dieser Personenkreis sich noch im Hintergrund gehalten hat, weil die Lage von Anfang an sehr diffus war und nicht klar war, welche Seite sich durchsetzt am Donnerstag. Und er ist zum dritten gescheitert, weil die Menschen in Ecuador massiv auf die Straße gegangen sind. Es hat sowohl in Quito, in der Hauptstadt, Demonstrationen gegeben, die gegen diese meuternden Polizisten sich gerichtet haben. Es hat auch in Guayaquil solche Demonstrationen gegeben. Und als der Präsident am Abend aus dem Polizeikrankenhaus von Spezialeinheiten, von regierungsloyalen Spezialeinheiten der Polizei befreit wurde, wurde er von 10.000 Menschen auf dem zentralen Platz vor dem Präsidentenpalast erwartet. Das sind so 3 Aspekte, die ich nennen würde, warum dieser Putschversuch gescheitert ist. Und wie gesagt, die Frage nach den Hintermännern ist so schwierig zu beantworten, weil in der Putschsituation noch niemand aktiv in Erscheinung getreten ist.
Wie hat sich denn die Lage seitdem entwickelt? Herrscht immer noch Ausnahmezustand, der ja am Donnerstag noch verhängt wurde?
Der Ausnahmezustand ist verhängt worden, das stimmt. Er ist meinen letzten Informationen nach, die Lage verändert sich öfter, ist er auf 4 Tage dann verlängert worden. Die Situation im Land selber ist nach Augenzeugenberichten, hat sich beruhigt, Normalität ist eingekehrt. Ich muss dazu sagen, dass ich Redakteur bin beim Nachrichtenportal amerika21.de und wir haben mehrere Kollegen vor Ort und wir waren deswegen auch die Ersten, die Augenzeugenberichte veröffentlicht haben von vor Ort. Und aus diesen Augenzeugenberichten wurde relativ schnell klar, dass die Lage sich beruhigt und dass nachdem diese unmittelbare Putschsituation vorbei war, dass eigentlich klar war, dass es keine weiteren Aufstände geben wird. Es hat am Abend des Donnerstags hat es schwere bewaffnete Auseinandersetzungen gegeben zwischen den Putschisten und Polizeieinheiten, die an diesem Polizeikrankenhaus sich aufgehalten haben, in dem der Präsident festgehalten wurde. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite von regierungsloyalen Militärs. Militäreinheiten sind dann angerückt und es hat auch nach der Befreiung des Präsidenten noch schwere Gefechte gegeben. Generell im Land sind bei diesen Auseinandersetzungen bis zu 8 Menschen getötet worden. Das ist der letzte Stand.
Nun ist es ja vielleicht einigen Hörerinnen und Hörern nicht neu, dass auch Ecuador zu der Reihe der Länder zählt, die mehr oder weniger einen linksgerichteten Weg innerhalb Amerikas einschlagen, sich also zwar irgendwie jetzt nicht gleich mit Venezuela ziehen oder mit Bolivien, aber doch sich dem annähern. Mitglied der ALBA ist Ecuador meines Wissens auch. Also insofern verwundert es vielleicht auch nicht so ganz, dass es verstärktes Interesse vielleicht geben könnte, dass es einen Regierungswechsel gibt in Ecuador, auch internationalerseits. Nur hat es vor einem Monat nur gerade mal auch schon böses Blut gegeben. Korea und seine Regierung hatten ein paar Verträge gekappt mit internationalen Unternehmen. Auch ein deutsches Unternehmen war meines Wissens davon betroffen. Das ist sicherlich jetzt weit hergeholt, aber denkst du, dass es irgendwie einen Zusammenhang geben könnte zwischen dem Zeitpunkt dieses ja doch anscheinenden Putschversuches und solcherlei Gesetzen?
Also es ging bei diesen aufgekündigten internationalen Vereinbarungen, das waren Investitionsschutzvereinbarungen, die Ecuador dazu gezwungen haben, im Fall von Streitigkeiten mit multinationalen, transnationalen Konzernen gewisse Schlichtungsstellen anzurufen und unter anderem eine Schlichtungsstelle bei der Weltbank. Diese Schlichtungsstelle ist dafür bekannt, berüchtigt, dass sie zugunsten von transnationalen Konzernen entscheidet. Und die ecuadorianische Regierung hat gesagt, dass diese Aufgabe von juristischer Souveränität von ihr nicht getragen werden kann. Und sie hat argumentiert mit der neuen reformierten Verfassung. Das bedeutet, dass sich die ecuadorianische Regierung auf die Position gestellt hat, dass wenn es zu Streitigkeiten mit transnationalen Konzernen kommt, die in Ecuador aktiv sind, und wir reden da über die üblichen Sparten, landwirtschaftliche Konzerne, Bergbaukonzerne, wenn es da zu Streitigkeiten kommt, dann müssen diese Streitigkeiten auch in Ecuador geklärt werden. Der Rechtsstand müsse Ecuador bleiben. Das ist die Position der Regierung, und auf dieser Basis und auf der Rechtsbasis der geltenden Verfassung sind diese Verträge gekündigt worden. Das hat neben Großbritannien auch Deutschland betroffen, und ja, ich gehe davon aus, dass das nicht dazu beigetragen hat, zumindest, dass sich die Stimmung zwischen Quito und Berlin verbessert hat und zwischen Quito und London, sondern dass da die Differenzen sicherlich zugenommen haben. Ob es jetzt einen direkten Zusammenhang zu der Putsch-Situation gegeben hat, das vermag ich natürlich nicht zu sagen, würde es auch jetzt erstmal nicht vermuten. Aber diese Aufkündigung der Verträge ist Teil einer generellen wirtschaftspolitischen Umorientierung. Und Ecuador gehört, das hast du eben auch schon gesagt, nicht zu den klar linksgerichteten Staaten. Der Präsident Rafael Correa war Kabinettsmitglied, war Wirtschaftsminister unter einer vergangenen Regierung. Er ist allerdings aus Protest gegen Weltbankmaßnahmen, gegen neoliberale Maßnahmen von Weltbank und IWF aus dieser Regierung ausgetreten. Und das hat ihm bis heute eine anhaltende Popularität verschafft. Was wir hier sehen, ist ein allgemeiner Trend gegen die neoliberale Politik und gegen die Abhängigkeit der Ökonomien südlicher Länder von den Industriestaaten. Und diese Politik verfolgt Ecuador ebenso wie Brasilien, wie Argentinien und wie die linksgerichteten, mehr linksgerichteten Staaten Bolivien und Venezuela.